Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben gerade gebetet und wir stehen, was ist schon gesagt, in einer Predigtreihe zum Thema Gebet. Eine biblische Entdeckungsreise, die wir gemeinsam unternehmen wollen. Wir haben letzte Woche gestartet und heute machen wir auf dieser biblischen Entdeckungsreise zum Thema Gebet Halt beim Propheten Jona. Ich habe diese Woche das ganze Buch Jona mal durchgelesen. Das ist ja nicht so lange, es sind 4 Kapitel. Ich kann sagen, es lohnt sich, gerade zum Thema Gebet mal mit diesem Fokus dieses Buch durchzulesen. Vielleicht heute Nachmittag, Wetter ist ja nicht ganz so toll. Und bis zum Gebetsnachmittag bei den Methodisten hat man genug Zeit, um das Jona-Buch mal zu lesen und darüber auch vor Gott mal nachzusinnen, was er auch zum Thema Gebet uns dadurch sagt. Gebete durchziehen das Jona-Buch mit seinen 4 Kapiteln wie ein roter Faden. Ständig wird gebetet in allen möglichen und auch unmöglichen Lebenslagen. Im Jona-Buch finden wir Dankpsalmen und Rachegebete. Wir finden Ärger und Wut, die Gott entgegengeschleudert wird. Wir finden auch Umkehr zu Gott. Das Jona-Buch zeigt uns, wie in einem Brennglas im Grunde so alle Wege und Irrwege menschlichen Betens. Aber vor allem ist das Jona-Buch, wenn man es insgesamt liest, ein einziger Lobpreis der Barmherzigkeit unseres lebendigen Gottes. Es kommt etwas darin zum Ausdruck, was wir gerade gehört haben, auch im Wochenspruch: von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und zugleich ist das Jona-Buch auch eine ernste Mahnschrift gegen fromme Unbarmherzigkeit. Auch sowas kann es ja geben und dafür ist Jona ein ganz gutes oder wie auch immer oder schlechtes Beispiel. Ich möchte jetzt nicht das ganze Jona-Buch lesen, aber ich möchte das erste Kapitel heute Morgen euch vorlesen. Jona 1, die Verse 1 bis 16 und ihr könnt es auch mitlesen wahrscheinlich. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Soweit das erste Kapitel des Jona-Buchs. Und Jona, dieser Name, bedeutet auf Deutsch eigentlich Taube. Taube. Aber was wir im ganzen Buch und auch hier schon über den Propheten Jona hören, das hat ja wenig mit der Friedenstaube zu tun. Wenig auch mit jener Taube, die dem Noah das Ende der Sintflut anzeigt. Im Gegenteil, es kommt ja fast eher eine Sintflut über ihn und seine Leute. Diese Jona-Taube, die hat auch wenig zu tun mit der Taube, die den Geist Gottes symbolisiert. Jona, die Taube, ist eher ein Falke, ein Scharfmacher und, wenn wir weiterlesen, ist er auch ein Miesepeter. Er fürchtet zwar den wahren Gott, so lesen wir hier, aber das merkt man ihm nicht an. Man merkt es ihm nicht an, an welchen Gott er glaubt. Was uns von Jona berichtet wird, erinnert vielmehr an das, was wir vergangenen Sonntag vom Brudermörder Kain gehört haben. Bis in die Formulierungen hinein reichen die Gemeinsamkeiten. Von Kain hieß es: So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Und von Jona heißt es hier in Vers 3 und auch in Vers 10, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Während Kain nach Osten flieht, flieht Jona nach Westen. Das Ziel aber ist bei beiden dasselbe: weg von dem Angesicht Jahwes. Und auch das Grundproblem ist bei beiden dasselbe: ihre Missgunst gegenüber ihren Mitmenschen und ihr Hadern mit Gott. Kain ist zornig, weil Gott die Dankesgabe seines jüngeren Bruders Abel ansieht, seine dagegen nicht. Jona ist zornig, weil Gott barmherzig ist und den bösen Menschen von Ninive vergibt. Im Zorn erschlägt Kain seinen jüngeren Bruder Abel. Und im Zorn ersehnt Jona die Vernichtung der Stadt Ninive samt ihrer bösen und gottlosen Menschen und aller Tiere. Auf den Dankespsalm für seine eigene Errettung aus selbstverschuldeter Todesnot folgt der Rachepsalm zur Vernichtung der Gottlosen. Und so eng können Gebet und Missbrauch des Gebets nebeneinander stehen. Frömmigkeit und schöne Gebete und dieser Psalm, den Jona in Kapitel 2 betet, der ist wirklich schön. Aber Frömmigkeit und schöne Gebete schützen offenbar nicht vor Menschenhass. Dafür ist Jona ein warnendes Beispiel, genauso wie Kain. Auch Kain bringt Gott ja eine Gabe dar. Er ist fromm. Und das hindert ihn nicht daran, seinen Bruder zu töten. In ihrem Verhalten erinnern Jona und Kain an den älteren Bruder aus Jesu Gleichnis über den Vater mit den zwei Söhnen. Ist ja, denke ich, vielen bekannt. Der jüngere Sohn, der geht weit weg und verliert sich in der Weltgeschichte weit weg vom Angesicht des Vaters. Aber der Vater, der hält Tag für Tag Ausschau nach ihm und er nimmt den Zurückgekehrten von Herzen wieder auf. Und das wurmt den älteren Sohn. Er war doch immer brav zu Hause geblieben. Er hatte seine Pflicht erfüllt. Er war dem Vater nicht zur Last gefallen. Und jetzt das. Sein Vater veranstaltet eine Party für diesen nichtsnutzigen Bruder, während er, der ältere, der rechtschaffene Sohn, sich abrackert. Ja, ist das denn gerecht? Der ältere Sohn, der tobt vor Wut gegen den jüngeren Bruder und gegen den Vater. Und ganz ähnlich empfindet Jona. Er ist doch Gottes Prophet. Mit ihm hat Gott gesprochen. Ihn hat Gott doch mit einer unmissverständlichen Gerichtsbotschaft beauftragt. Und dann das. Die Bewohner von Ninive gehen in Sack und Asche und Gott vergibt. Er hebt das Gericht auf. Er ist gnädig. Und derweil sitzt Jona grimmig vor der Stadt und wartet vergeblich auf das Feuer vom Himmel, das Ninive vernichten soll. Stattdessen holt er sich einen Sonnenstich. Es wurmt ihn, dass Gott gütig ist. Und dann heißt es im 4. Kapitel, mit heißem Zorn betet er: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Aber das ist kein Lobpreis Gottes, das ist eine Anklage. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona hat seinen Gott so richtig satt. Diesen immer gnädigen, barmherzigen, langmütigen und grundgütigen Gott. Aber das letzte Wort in der ganzen Angelegenheit hat nicht Jona mit seinem Zorngebet, steht übrigens ausdrücklich darin, dass er betet und Gott sozusagen seine Güte ins Gesicht schmeißt. Aber das letzte Wort hat Gott. Und er stellt den Propheten zur Rede, seinen Propheten. Dich jammert der Rizinus. Gott hat mal kurz eine Pflanze wachsen lassen, damit er sich von seinem Sonnenstich erholen kann und schickt dann auch einen Wurm, dann geht das Pflänzchen wieder ein. Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, sechsmal mehr als Zeit, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere, mit diesen zurechtweisenden und darin gerade richtungsweisenden Worten endet das Jona-Buch. Der wahre Gott, der Gott Israels, Jahwe, der Vater Jesu Christi, der dreieine Gott, er hat sich auf die Barmherzigkeit festgelegt. Und die Jona-Geschichte zeigt, wie Gott um seiner Barmherzigkeit willen sogar auf unseren krummen Lebenslinien gerade schreibt. Das sehen wir schon ganz zu Beginn der Geschichte. Gott schickt Jona ja in die Großstadt Ninive, um den Leuten dort den Marsch zu blasen. Jona soll ihnen das Gericht Gottes ankündigen, das sie sich mit ihrer Bosheit nun wahrlich redlich verdient haben. Aber Jona denkt nicht im Traum daran, diesen Auftrag auszuführen. Er flieht vor seiner Berufung. Man nimmt ja meistens an, dass er Angst hat und sagt, ja, ich will nicht in die Stadt gehen. Wer schlechte Botschaften bringt, wird dann meistens für diese Botschaft gleich noch umgebracht, obwohl er eigentlich für die Botschaft selber ja nichts kann. Also, dass er aus Angst flieht. Am Schluss, wenn wir es am Ende lesen, sagt er, er will nicht in die Stadt gehen, weil er doch ganz genau weiß, dass Gott am Ende vergeben wird. Also, wie auch immer, ob er Angst hat oder was seine Beweggründe sind, er kommt seiner Berufung nicht nach und begibt sich gerade damit, interessanterweise, in Lebensgefahr. Aber damit nicht genug. Er zieht auch andere mit hinein in den Schlamassel, den allein er ja zu verantworten hat. Mit Jona zusammen gerät die gesamte Schiffsbesatzung in ernste Todesgefahr. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Ein Haufen Heiden in einer Heidenangst. Und was tut ein Heide in seiner Heidenangst? Er tut zunächst mal, was er tun kann. Er müht sich ab. Und wenn dann nichts mehr geht, dann fängt er an zu beten. Irgendwie und irgendwas und zu irgendwem. Wir haben es letzten Sonntag gehört. Der hilflose Mensch jenseits von Eden, der schreit seine Not heraus ins namenlose Universum. Jenseits von Eden ahnt der von Gott getrennte, der gottlose Mensch zwar, dass ihm etwas fehlt, aber er weiß nicht, was ihm fehlt, und er kennt den nicht, der ihm fehlt. Und so macht er sich auf und erdenkt und erdichtet sich ein höheres Wesen, das er dann vielleicht Gott nennt oder wie auch immer er dieses Wesen bezeichnet. Der hinfällige Mensch deutet die Sterne, er befragt die Horoskope, er versenkt sich ins Universum, er versenkt sich in sich selbst, er bringt Opfer und ja, er betet auch. Er überlegt sich, wie er seinen selbstgemachten Göttern beikommen könnte. Er ersinnt Rituale, die das Göttliche auf die Erde zwingen sollen. Er hofft, die Götter und die Weltkräfte durch Besänftigung und Opfer zum Handeln bewegen zu können. Und eindrücklich beschreibt das erste Kapitel des Jona-Buches diesen Urdrang des Menschen jenseits von Eden. Vers 5. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Jeder zu seinem Gott. Mit dem Verlust des Paradieses wurde Gott zu einem gesichtslosen Allerweltsbegriff, der nach menschlichem Gutdünken so oder so gefüllt wird. Jeder zu seinem Gott, jeder nach seiner Fasson. Der dreieine Gott aber ist jenseits von Eden der große Unbekannt. Weil Jahwe, der Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat, namentlich unbekannt und wesentlich verborgen ist, darum gibt es so viele Ersatzgötter und Götzen auf der Erde. Aber wir sehen es hier, die religiöse Vielfalt geht zu Lasten der Eindeutigkeit und zu Lasten der Gewissheit. Die religiöse Vielfalt wird zur hoffnungslosen Beliebigkeit. Jeder schreit zu seinem Gott, aber es gibt keine Hilfe. Wo finde ich wirklich Hilfe? Wer erhört denn mein Schreien? Ist da überhaupt jemand, der mein Schreien hört? Und in seiner Auslegung dieser Stelle kommentiert Martin Luther das wilde Beten und Schreien der heidnischen Seeleute so. Die Schiffsleute, so schreibt Luther, hatten gewiss alle einen Gott, aber sie hatten keinen gewissen Gott. Ich finde das eine tolle Formulierung. Sie hatten gewiss alle einen Gott, aber sie hatten keinen gewissen Gott. Und das ist die tiefe Seelennot des Menschen jenseits von Eden. Wer nicht weiß, wie der wahre Gott heißt und wie er zu ihm steht, der kann nur noch hoffen und beten, dass er um seiner vielen Worte vielleicht irgendwann und von irgendwem und wie auch immer erhört wird. Aber weil dieses ungewisse Beten zu dem unbekannten Gott zutiefst unbefriedigend ist, nimmt man dann zusätzlich gerne noch Zuflucht zu irgendwelchen okkulten Praktiken. Man will ja etwas in der Hand haben. Und das tun auch die Schiffsleute. Sie werfen Lose, um den Schuldigen zu finden. Es muss doch jemand schuld sein an diesem Unglück, das sie getroffen hat. Und auch das ist ein urmenschlicher und zugleich auch ein unmenschlicher Trieb jenseits von Eden. Die unentwegte Suche nach möglichen Schuldigen. Es muss doch einer schuld sein. Die Hetzjagd auf alles, was irgendwie verdächtig sein könnte. Aber auch hier schreibt der wahre Gott auf den krummen Linien gerade. Es kommt in dieser ganzen Loserei tatsächlich heraus, dass Jona den Sturm verursacht hat, verschuldet hat, und dass Jonas Gott, Jahwe, der Gott Israels, den Sturm geschickt hat. Ab Vers 8, da sprachen sie zu Jona, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Von welchem Volk bist du? Also findet sozusagen ein Verhör auf dem Schiff statt. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht Jahwes floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Sie versuchen es also auf Biegen und Brechen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Und jetzt in dieser ausweglosen Situation, der Sturm wird immer schlimmer, sie können nichts mehr ausrichten, jetzt geschieht das Überraschende und das Großartige. Das widerwillige Bekenntnis des Propheten Jona zu seinem Gott, man muss ihn dazu zwingen, von Gott zu reden. Dieses widerwillige Bekenntnis fällt unverhofft auf fruchtbaren Boden. In ihrer nicht mehr zu bewältigenden Not und Angst beginnen die Schiffsleute den Namen Jahwes anzurufen. Da schrien sie zu Jahwe, nicht mehr jeder zu seinem Gott, sondern zu Jahwe und sprachen, ach Jahwe, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Jahwe, hast getan, was dir wohlgefiel. Ohne es zu wissen, wenden sich die heidnischen Schiffsleute jetzt an den einzig wahren Gott, an den Gott, der wirklich und wahrhaftig lebt und ihr Flehen zu hören vermag. Und ihr Gebet wird auch erhört. Nicht, weil sie ihre Gebetstechnik jetzt irgendwie verbessert hätten oder weil sie noch eine bessere okkulte Praktik gefunden hätten oder sowas, ja? Nein, ihr Gebet wird erhört, weil ihr Gebet jetzt den richtigen Adressaten hat. Den ehemals unbekannten Gott, der sich dem Mose offenbart und dort seinen Rufnamen für alle Zeiten kundgetan hat. Und dieser wahre Gott greift ein. Der Gott mit Namen Jahwe beendet den Sturm. Und da heißt es, da bekamen die Männer große Furcht vor Jahwe und brachten Jahwe ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Aus den heidnischen Schiffsleuten mit ihren zahllosen Göttern und okkulten Praktiken sind jetzt Anbeter des lebendigen Gottes geworden. Des Gottes, vor dem der rechtgläubige Prophet Jona gerade auf der Flucht ist. Um seines Namens willen macht Jahwe Jonas Flucht zu einer Missionsreise. Noch in Jonas Ungehorsam bezeugt sich der wahre Gott denen, die nicht nach ihm suchten und nicht nach ihm fragten. Und so schreibt der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, so nennt Paulus ihn einmal, so schreibt dieser Gott auch in unserem Leben, selbst auf den krümmsten Linien noch gerade.